Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist ein Urteil des Bundessozialgerichts, das schon ein paar Monate alt ist, aber seitdem Kreise gezogen hat. Insbesondere nach der Veröffentlichung der Urteilsbegründung und einer gerade bekannt gewordenen Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil. Involviert sind ein Zulassungsausschuss, eine Vertragsärztin, die ihren Vater, einen Urologen, anstellen wollte, den halben Vertragsarztsitz dafür aber nicht zugeteilt bekam, die Praxis, die den Auftrag bekam, und die Kassenärztliche Vereinigung als Beigeladene zum Prozess spielt auch noch ein bisschen mit. Und meine Gesprächspartnerin ist heute einmal mehr die Rechtsanwältin Katharina Vogtmeier aus der Kanzlei D&B Rechtsanwälte MBB. Hallo Frau Vogtmeier.
Guten Tag.
Frau Vogtmeier, wollen Sie uns wie immer zuerst den Fall ein wenig erläutern?
Gerne. Sie haben ganz viel ja schon gesagt. Es geht um einen Fall, in dem im Planungsbereich, wo das war, das sagt das Gericht nicht, im Planungsbereich jedenfalls partiell entsperrt wurde für die Arztgruppe der Urologen. Eine hälftige Zulassung konnte man also, ohne eine Praxis übernehmen zu müssen, erhalten, weshalb sich auch einige Ärzte darauf beworben haben. Eine Bewerbung kam von einer Berufsausübungsgemeinschaft, die eine Anstellungsgenehmigung erhalten wollte. Und eine der Bewerbungen kam von der späteren Pflegerin, die, wie Sie bereits richtig gesagt hatten, ihren Vater anstellen wollte. Warum der Fall bis zum BSG hochging, liegt in dem Umstand begründet, dass der Vater schon an zwei Praxisstandorten mit jeweils einer hälftigen Zulassung tätig war. Also insgesamt schon über eine volle Zulassung verfügte. Das hat auch der Zulassungsausschuss gesehen und hat dem Antrag der Tochter für ihren Vater nicht stattgegeben und hat zur Begründung angeführt, niemand könne mehr als eine volle Zulassung haben und wer schon voll zugelassen sei, der könne nicht nur nicht noch eine weitere Zulassung erhalten, sondern auch nicht angestellt werden im vertragsärztlichen System. Stattgegeben wurde deswegen also dem Antrag der Berufsausübungsgemeinschaft. Dagegen ist die Klägerin in Widerspruch gegangen, der wurde abgelehnt und sie hat auch in allen nachfolgenden Gerichtsinstanzen verloren und nun schließlich auch vom Bundessozialgericht.
Also zunächst einmal würde man ja sagen, gut, zwei halbe Versorgungsaufträge entspricht einer Vollzeitstelle, die füllt dann ein Arzt aus und sie füllt auch einen Arzt oder seine Arbeitskraft aus. Jetzt noch eine Anstellung über eine halbe Stelle dazu, das würde ja alle Mengenbegrenzungsregelungen einer KV, um nur ein Beispiel nennen, über den Haufen werfen, oder? Denn dieser Arzt könnte ja seine Plausizeiten um 50% aufstocken. Also wo liegt das Problem bei dieser Entscheidung?
Das, was viele von uns beschäftigt, ist ein Aspekt der Ungleichbehandlung. Man darf als Vertragsarzt, auch wenn man eine volle Zulassung hat, ja weitere Tätigkeiten ausüben, eben nur nicht weitere Zulassungen oder Anstellungen in der vertragsärztlichen Versorgung. Aber man darf Privatpatienten behandeln, man darf beispielsweise auch im Krankenhaus tätig sein. Wir sind also lange weg von der Auffassung, die es früher mal gab, ein Arzt in der vertragsärztlichen Versorgung muss seine gesamte Arbeitskraft dafür zur Verfügung stellen, der darf gar nichts anderes mehr machen. Das haben wir schon lange nicht mehr. Das hat der Gesetzgeber so auch ganz explizit gewollt und geregelt. Das weiß auch das Bundessozialgericht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn ich beispielsweise noch 15 Stunden im Krankenhaus arbeiten dürfte, warum soll ich dann nicht diese 15 Stunden in der vertragsärztlichen Versorgung als Angestellte arbeiten dürfen?
Also die Entscheidung selber, die wird gar nicht unbedingt in Frage gestellt, nicht? Also man hat ja auch keine Garantie, dass man eine Stelle kriegt, wenn es mehrere Bewerber gibt. Nur die Begründung, die ist strittig, sagen wir mal. Und zwar so strittig, ja, dass man bis zum Bundesverfassungsgericht geht. Ist das richtig gesehen?
Ja, das ist richtig. Ich würde das Ergebnis des Urteils auch unterstützen. Das liegt an einigen Besonderheiten dieses Falls. Zum einen ist davon auszugehen, wir haben hier keine Altersangaben, aber man wird wohl davon ausgehen können, wenn die Tochter schon Vertragsärztin ist, dass Vater schon relativ alt ist, also vielleicht auch nicht mehr ewig lange in der Versorgung bleiben wird, sodass es vielleicht wirklich besser wäre, eine junge Ärztin oder einen jungen Arzt in die Versorgung zu lassen, der noch lange auf diesem Sitz arbeiten wird. Mhm. Und dann gibt es den Aspekt, dass der Vater nicht nur über eine volle Zulassung verfügt, sondern auch schon an zwei verschiedenen Praxisstandorten tätig ist. Und zwar Praxisstandorte, die ein anderer Standort sind als die Praxis der Tochter. Er müsste also neben dem Umstand, dass er anderthalb Versorgungsaufträge erfüllen müsste, auch noch permanent zwischen Praxisstandorten hin und her fahren. Und auch das scheint einem doch etwas dagegen zu sprechen, dass er viel Zeit für die Versorgung der Patienten dann noch hat. Insofern hätte auch ich diesem Antrag nicht stattgegeben. Aber die Begründung, einfach pauschal zu sagen, mehr als eins geht nicht, die scheint mir nicht so überzeugend.
Ja, den Pferdefuß haben Sie ja eben schon angesprochen, eben die Ungleichbehandlung von gleichen Dingen, wenn es denn so ist. Das stellt ja das Gericht in Frage, ob das wirklich gleiche Dinge sind. Also man kann ja auch nach SGB V und nach Zulassungsverordnung durchaus andere Tätigkeiten nebenbei ausüben. Können Sie da ein paar Beispiele nennen? Also ich habe mir vor unserem Gespräch den einschlägigen Paragraphen in der Zulassungsverordnung mal angeschaut und dann auch ein bisschen im SGB V geblättert. Da sind ja ganz schön viele Tätigkeiten, die man daraus üben kann.
Ja, also wie ich vorhin schon gesagt hatte, beispielsweise, ich kann im Krankenhaus tätig werden. Ich kann in einer Privatpraxis tätig werden. Ich kann selektivvertraglich tätig werden. Also beispielsweise in der ASV. Ich kann, das ist mir ja auch nicht verboten, das werden wenige tun, aber ich kann auch was völlig Fachfremdes machen. Vertragsärzte sind ja, sofern sie nicht angestellt sind, Freiberufler und unterliegen nicht den Grenzen des Arbeitszeitgesetzes. Das heißt, wenn ein Arzt nachdem er die Praxis zumacht, sagt, ich mache jetzt was ganz anderes, ist auch das ihm erlaubt. Also Tätigkeiten neben der vertragsärztlichen Zulassung noch ausüben zu dürfen, ist die Regel. Die Ausnahme ist, dass ich eben nicht im vertragsärztlichen System der Kollektivverträge noch mehr machen darf. Aber alles andere darf ich im Prinzip.
Also tatsächlich, Gleiches wird da ungleich gemacht, das würden Sie so sagen. Und das ist der Ansatzpunkt für die für die Klage vom Bundesverfassungsgericht?
Also ich würde sagen, hier wird Gleiches ungleich behandelt, wobei das BSG das anders sieht. Ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen, wie das BSG das sieht. Wie die Verfassungsbeschwerde genau begründet wurde, kann ich natürlich nicht sagen. Ich führe sie nicht und das ist nicht öffentlich. Wir werden das erst sehen, wenn das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch diese Argumentationslinie geltend gemacht wird. Das Bundessozialgericht hat seine Entscheidung auf vier Argumente gestützt, auf vier Hauptargumente. Die sagen einmal, bei einer vollen Zulassung ist der Arzt schon so umfassend in der Pflicht und dadurch so stark belastet, dass er mehr nicht leisten kann. Dann sagen sie, die Gesichtspunkte der Bedarfsplanung und der vertragsärztlichen Honorarverteilung würden nichts anderes zulassen. Mhm. Und dann sagen sie, dass wir das so sehen, stellt auch keinen Verstoß gegen die Gleichbehandlung dar. Und an dieser Stelle ist das Urteil meiner Auffassung nach überhaupt nicht überzeugend, denn das BSG sagt, eine Ungleichbehandlung ist hier gerechtfertigt, weil zwei unterschiedliche Sachen verglichen werden. Ärzte außerhalb des Vertragsarztrechts hätten nämlich im Unterschied zu den Vertragsärzten eben nicht den Grundsatz zu beachten, dass nicht mehr als ein Versorgungsauftrag erteilt werden könne. Das ist aber ein Zirkelschluss. Denn wir wollen ja gerade den Umstand, dass im Vertragsarztrecht nur ein voller Versorgungsauftrag erteilt werden kann, rechtfertigen.
Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen in die Einzelheiten gehen. Also ich habe auch geguckt, Sie haben ja eben gesagt, selektivvertraglich tätig werden darf man durchaus. Da ist ja eigentlich ein Beispiel, da kommt man ja sofort drauf, die HZV eigentlich. Ne? Denn da bin ich ja auch im Selektivvertrag und nicht mehr in der Regelversorgung tätig. Und das kann ja durchaus anspruchsvoll sein, wenn ich viele eingeschriebene Patienten habe. Allerdings tauchen die Patientinnen und Patienten dann ja auch nicht in der Regelversorgung auf. Also ich entlaste das System darüber entsprechend. Ist das vielleicht Ein Punkt, auf den sich da auch das Gericht stützen kann?
Das hat es jedenfalls nicht getan. Und für die Frage, was darf der Arzt an Tätigkeiten noch tun, kommt es auch nicht auf die Frage an, entlastet er das GKV-System oder nicht, sondern entscheidend kommt es darauf an, wie viel kann er leisten. Und da sehe ich ehrlich gesagt nicht den Unterschied bei einer Tätigkeit im HZV oder im Krankenhaus oder innerhalb der vertragsärztlichen Versorgung.
Ambulante spezialfachärztliche Versorgung wäre genauso ein Fall dann, ne?
Richtig, genau.
Und dann eben das Krankenhaus. Also das ist ja eigentlich auch alte Tradition, dass voll zugelassene Vertragsärzte sind Belegärzte im Krankenhaus oder sie sind als Honorarärzte tätig oder Ärztinnen. Da gibt es ja unendlich viele Modelle fast. Wo liegt hier die Begründung, dass da Gleiches nicht gleich behandelt werden muss? Da die KV ist ja auch ganz interessant mit ihrer Stellungnahme. Die sagt auch, dass das Urteil selbst ist okay, aber das funktioniert nicht, dass man eben als Vertragsarzt nebenbei nichts anderes machen darf. So habe ich zumindest die Einlassung der KV verstanden in der Urteilsbegründung.
Ja, so habe ich die auch verstanden und das haben Sie auch im Nachgang so weiter ausgeführt. Also da bin ich einer Auffassung mit der KV und eine Begründung des BSG habe ich, wie gesagt, mit Ausnahme dieser normativen Tautologie einfach zu sagen, ja, im Vertragsarztrecht geht halt nur eine volle Zulassung, nicht gefunden. Was ich so zwischen den Zeilen lese, ist eigentlich, und das sieht man nicht nur an diesem Urteil, sondern an vielen Stellen im Sozialrecht, dass der Vertragsarztsenat beim Bundessozialgericht sehr auf Systemerhalt hinarbeitet. Es ist schon meiner Auffassung nach ein Bestreben erkennbar, das System so, wie es aufgebaut ist, zu erhalten. Und da dürfte unstreitig sein, dass es natürlich Anpassungen bräuchte, wenn der Grundsatz, ein Vertragsarzt kann nur einen vollen Versorgungsauftrag erfüllen, gekippt würde. Man müsste sicherlich in der Bedarfsplanung und auch im Honorarrecht Anpassungen vornehmen. Ich bin aber der Auffassung, dass das dann eben gemacht wird. Wenn Grundrechte, wie beispielsweise hier die Berufsfreiheit, es erforderlich machen, wie sie es meiner Meinung nach tun, dass Vertragsärzte mehr als einen Versorgungsauftrag erfüllen dürfen, dann muss man eben die notwendigen Anpassungen im Bedarfsplanungsrecht und im Honorarrecht vornehmen.
Wir haben ja in dem Bereich vor kurzem auch schon mal gesprochen. Da ging es um die Terminvergabe für Privatpatienten, während Kassenpatienten schon nicht mehr angenommen werden. Da ist ja auch die Kapazität eines Arztes oder einer Ärztin in der Versorgung, um die es da geht. Und wenn also es ist ja eigentlich normal, dass ein Vertragsarzt oder eine Vertragsärztin nicht zu 100% in der Regelversorgung tätig ist. Allein dadurch, dass eben ASV oder HZV möglich sind, wie wir eben besprochen haben. Aber auch Privatpatienten werden ja versorgt und es gibt Selbstzahlerleistungen und da gibt es ja durchaus auch, sagen wir mal, Tätigkeiten, die dann oder das geht ja dann auch auf Kosten der Arbeitskraft des Arztes oder der Ärztin. Wie viel Spielraum gibt es da für Ärztinnen und Ärzte, noch privatärztlich tätig zu sein? Das ist ganz nah bei dem Thema, was wir das letzte Mal hatten, als es eben um diese Terminvergabe ging.
Genau, und deswegen ist die Antwort da auch genau die gleiche. Natürlich dürfen Vertragsärzte, was heißt natürlich, ich sage jetzt so natürlich, ne? Aber das BSG sieht das an der Stelle auch als natürlich an, aber erstaunlicherweise eine weitere Tätigkeit im Vertragsarztsystem als nicht machbar. Aber es ist völlig unstrittig, dass Vertragsärzte auch Privatpatienten behandeln dürfen und auch GKV-Patienten mit Selbstzahlerleistungen behandeln dürfen. Das, was Vertragsärzte zu beachten haben, ist, dass sie das nur dürfen, soweit sie ihre vertragsärztlichen Pflichten auch erfüllen. Also, wenn ich meine vertragsärztlichen Pflichten erfüllt habe, darf ich selbstverständlich auch andere Leistungen erbringen, zum Beispiel die Behandlung von Privatversicherten. Aber die Mindestsprechstundenverpflichtung und der Umfang, in dem ich der vertragsärztlichen Versorgung zur Verfügung zu stehen habe, kann natürlich nicht durch die Behandlung von Privatpatienten erfüllt werden. Deswegen muss ich das beides nebeneinander denken.
Also neulich habe ich bei LinkedIn gelesen, da hatte ein Arzt ganz klipp und klar geschrieben, ich habe 25 Stunden Sprechstunde zu machen und das ist es. Der Rest ist meine freie Entscheidung, was ich mache. Sehen das die Richter auch so? Nicht ganz, oder?
Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, ob die Richter das auch so sehen, weil die Richter das so lange nicht mehr entscheiden mussten. Ich habe meine Zweifel daran, dass sie es ganz so sehen werden. Ich glaube, der Arzt hat aus meiner Sicht rein rechtlich recht, denn es gibt nun mal eine Mindestsprechstundenverpflichtung. Und wenn ich diese Mindestverpflichtung erfüllt habe, dann ist alles darüber hinausschießende in der Tat etwas, wo ich mich mit mir selbst auseinandersetzen muss, ob ich das tun will oder nicht. Aber ich glaube, um die Auffassung des BSG zu verstehen, muss man historisch etwas zurückgehen und schauen, wie war es denn früher? Und da gibt es eben die Zeit, wo es noch diesen, ich sage mal, klassischen Arzt gab, der hatte seine Praxis und der stand seinen Patienten quasi rund um die Uhr zur Verfügung. Wenn da nachts ein Notfall war, dann rückte der aus. Es gibt eben noch die Zeit, als es sogar die Residenzpflicht gab, wo man von Ärzten verlangte, in der Nähe der Praxis wohnen zu müssen, damit die im Notfall auch schnell vor Ort sein können. In diesen vergangenen Zeiten machte es vollkommen Sinn zu sagen, wenn du mit einem vollen Versorgungsauftrag in der vertragsärztlichen Versorgung bist, kannst du gar nichts anderes mehr machen, denn wir verlangen von dir ja, deine gesamte Arbeitskraft da reinzustecken, rund um die Uhr zur Verfügung zu stehen. Diese Zeiten sind aber lange vorbei und die werden auch nicht wiederkommen. Das ist mit der heutigen Einstellung schlicht und ergreifend auch nicht vereinbar. Und das würde, glaube ich, auch von niemandem akzeptiert werden, wenn jemand den Vorschlag machen würde, wir sollten dahin zurückkehren. Diesen Vorschlag macht auch niemand. Das heißt, wir leben jetzt in einer Welt, in der vom Arzt eben nicht mehr verlangt wird, rund um die Uhr für Patienten zur Verfügung zu stehen, sondern er darf seine Praxis auch dicht machen und sagen, jetzt habe ich meinen Soll erfüllt. Dafür haben wir ja dann eingerichtete Notdienste beispielsweise, damit Patienten eben, auch wenn ihr Arzt nicht mehr da ist, im Notfall versorgt werden können. Das BSG hinkt aber, glaube ich, noch insofern etwas hinterher, als ich diese Auffassung vom Arzt, der diese große Pflicht dem Patienten gegenüber hat, noch ein bisschen festgesetzt hat. Ich mache das fest dieser Begründung des BSG, dass der Vertragsarzt durch die umfassende Inpflichtnahme bereits stark belastet sei. Und da fragt sich in der heutigen Zeit, und das Urteil enthält darauf keine Antwort, natürlich, was meint das BSG denn mit einer umfassenden Inpflichtnahme? Ich kann hier nur mutmaßen. Ich mutmaße, dass das BSG eben davon ausgeht, du hast mit der Erfüllung der Mindestverpflichtungen eben noch nicht alles getan. Wir verlangen von dir eigentlich, dass du mehr leistest. Aber wie man das begründen will angesichts der klaren rechtlichen Regelungen, das mag ich mir nicht recht ausdenken. Wenn der Gesetzgeber sagt, ich verlange nicht rund um die Uhr da zu sein, sondern ich verlange mindestens 25 Stunden, dann hat man möglicherweise auch mit den 25 Stunden getan, was man tun muss.
Das hat natürlich dann auch wieder Implikationen in andere Richtungen, nicht? Also wenn ich jetzt mich als, ich halte mich an die 25 Stunden und biete daneben andere Leistungen an. Neulich hat der Patientenbeauftragte der Bundesregierung davon gesprochen, dass er Igel aus den Praxen drängen wolle. Kann die Politik das überhaupt? Und könnte sie, oder wie könnte sie es? Also irgendwo sind doch Ärzte als Freiberufler auch immer noch frei in ihrer Entscheidung über ihre Zeit. Und da ist dann nicht dann auch dort diese umfassende Inpflichtnahme in den Köpfen der Politiker, also eines solchen Patientenbeauftragten, immer noch drin?
Ja, Also genau diese Fragen habe ich mir auch gestellt. Als ich die Äußerungen gelesen habe, war meine erste Frage, wie will er das denn machen? Mhm. Ich weiß auch nicht, ob er das weiß. Ich glaube, dass er in diesem Fall nicht so sehr von der zeitlichen Inpflichtnahme kommt, sondern dass ihn die Situation stören könnte, dass viele Patienten davon berichten, zu diesen Igel gedrängt zu werden. Ja. Und das halte ich, sofern es passiert, auch in der Tat für ein Problem. Das ist aber meiner Auffassung nach kein Problem, was man durch Verdrängen von Igel-Leistungen lösen kann oder sollte. Ich halte es für völlig unmachbar, Igel zu verdrängen. Ich halte es auch für nicht sinnvoll. Unmachbar halte ich es vor dem Hintergrund der Arztfreiheit. Es ist nun einmal der Arzt, der in der Lage ist und auch dazu berufen ist, zu entscheiden, was für diesen Patienten medizinisch sinnvoll ist oder nicht. Da können wir uns jetzt lange drüber streiten, welche Igel wann sinnvoll ist. Letztendlich ist aber genau das die Aufgabe des Arztes, mit dem Patienten zu besprechen, ob er, auch wenn es keine Leistung der GKV ist, der Auffassung ist, dass diese Leistung sinnvoll wäre. Und letztendlich ist es dann natürlich die Entscheidung des Patienten zu sagen, ich möchte diese Leistung in Anspruch nehmen oder nicht. Wenn man also Igel aus der vertragsärztlichen Praxis verdrängen würde, das ginge ja nur, indem man Vertragsärzten verbietet, Igel-Leistungen anzubieten, dann würde das meiner Meinung nach fundamental gegen die Arztfreiheit verstoßen. Und das wird man in Deutschland vor dem Hintergrund der Berufsfreiheit nie im Leben durchbekommen.
Die andere Seite ist dann vielleicht sowas wie die Leitlinie der DGAM, wo es dann heißt, wenn Leistungen, die vielleicht nicht unbedingt notwendig sind, zu viel erbracht werden, dass dann vielleicht die Zeit fehlt, anderswo Patienten, die sehr großen Bedarf haben an ärztlicher Leistung, unter den Tisch fallen. Da sind wir dann wieder beim Terminproblem, oder?
Ja, und das halte ich auch für richtig. Und ich glaube auch weil man ja seine eigenen Erfahrungen macht, dass die Berichte darüber, dass es Ärzte gibt, die Igel sehr aggressiv versuchen, an den Mann zu bringen, das ist natürlich nicht richtig und so sollte es nicht laufen. Nur ist das keine Pauschalanzeige gegen Ärzte. Jeder Arzt muss für sich prüfen, in welchem Fall ist eine Igel-Leistung hier wirklich angebracht. Und ich finde auch, jeder Arzt sollte prüfen, in welchem Umfang er das macht und inwiefern ihn das davon abhält, wirklich medizinisch hochnotwendige Leistungen zu erbringen. Und wenn wir über die Mindestsprechstunden sprechen und über die vertraglichen Verpflichtungen, wenn ich Igel-Leistungen erbringe, bringe ich eben keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. In dieser Situation sind die gesetzlich Versicherten ja gerade Selbstzahler. Also meiner Auffassung nach ist das dann nicht, was in die Mindestsprechstundenverpflichtung fällt. Das ist genau das Gleiche wie Privatpatienten. Diese Leistungen kann ich on top anbieten, wenn ich meine vertragsärztlichen Pflichten erfüllt habe. Ich erfülle mit ihnen aber nicht meine vertragsärztlichen Pflichten.
Mhm. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, nebenbei tätig zu sein. Aber die Entscheidung über die Zulassung des Urologen, die war ja die basierte ja auf der umfassenden Inpflichtnahme und der Annahme, dass ein Vertragsarzt nicht mehr tun kann, als eben ein Vertragsarzt mit voller Zulassung tun kann. Das ist schon, irgendwo beißt sich die Katze da dann in den Schwanz, oder? Und dazu kommt ja dann noch das Budget für viele Urologen, dass sie, wenn sie zu viel schaffen und für ihre Patienten zu lange da sind, dass sie dann manche Leistungen nicht mehr oder nur noch abgestaffelt vergütet bekommen. Es ist nicht einfach in unserem Sozialrecht. Sehe ich das richtig?
Ja, sehen Sie absolut richtig. Und die Abstaffelung ist natürlich allen Ernsten ein Dorn im Auge und auch verständlicherweise, wobei ich das logischerweise natürlich, ich bin nicht so direkt betroffen, auch nicht auf Teufel komm raus schlecht machen will. Es gibt schon Gründe für Abstaffelung, aber sie spielen da schon direkt in meiner Argumentationslinie, warum ich dieses Urteil nicht nur für schlecht begründet halte, sondern auch in seinen Auswirkungen für wirklich schlecht für uns alle, nicht nur für die Ärzte, sondern auch für uns als Solidargemeinschaft und Patienten. Und das liegt daran, dass eben nicht alle Fälle so gelagert sind wie dieser. Wir sagen manchmal unter den Juristen zu solchen Entscheidungen, bad cases make bad law. In diesem Fall ist man mit dem Ergebnis einverstanden. Aber ändern wir den Fall doch mal ab. Stellen wir uns einmal vor, es ist vielleicht noch ein paar Jahre in der Zukunft. Soweit sind wir nicht mehr davon weg. Wir sind in irgendeinem Planungsbereich, in dem Unterversorgung herrscht. Und es findet sich niemand, der bereit ist, dort Patienten zu versorgen. Jetzt kommt ein Arzt, der sagt, ich bin bereit, noch mehr Patienten zu versorgen. Ich brauche dafür aber eine weitere Zulassung oder eine Anstellungsgenehmigung, wie auch immer. Denn bei mir greifen schon alle Deckelungen. Ich kann es schlicht und ergreifend nicht mit meiner vollen Zulassung machen. Ich bin aber bereit, nicht nur 40 oder 50 Stunden die Woche zu arbeiten, sondern 60, 70, wie auch immer. Wir wären doch in dieser Situation allesamt heilfroh, dass es diesen Arzt gibt und würden uns wünschen, dass der diese Aufgabe übernimmt und dafür natürlich auch angemessen bezahlt wird, anstatt dass der Versorgungsauftrag weiter brach liegt. Wenn das Bundessozialgericht sagt, du darfst grundsätzlich nicht mehr als eine Zulassung haben, dann gilt das auch in diesen Situationen. Dann gibt es keine Lösung für dieses Problem. Man könnte aber sehr leicht in dem Fall, den das BSG jetzt entschieden hat, zum gleichen Ergebnis kommen wie das BSG. In dem Fall, den ich jetzt gerade hypothetisch aufgestellt habe, aber zu einem anderen. Und zwar hat das BSG schon vor langer Zeit entschieden, dass man bei der Frage, wen man auswählen möchte, auch Aspekte wie beispielsweise die Versorgungskontinuität berücksichtigen kann. Ich hätte also im vom BSG entschiedenen Fall auch sagen können, die Berufsausübungsgemeinschaft bekommt die Anstellungsgenehmigung, weil sie sich mit einer jungen Ärztin oder einem jungen Arzt beworben hat und wir davon ausgehen, dass dieser junge Arzt noch für lange Zeit den Patienten zur Verfügung steht, während der Vater der Klägerin schon älter ist, schon eine Zulassung hat und wir davon ausgehen, dass er nicht so viele Patienten versorgen kann und vor allen Dingen nicht so lange. Mit der Begründung hätte ich die BAG auswählen können. Genauso gut hätte der Zulassungsausschuss sagen können, angesichts des Umstandes, dass dieser Arzt schon an zwei Praxisstandorten tätig ist, glauben wir nicht, dass eine weitere Tätigkeit damit vereinbar ist, weil wir nicht glauben, dass er die Distanzen immer überwinden kann. Wenn man nur auf diese Aspekte abstellen würde, aber grundsätzlich eine weitere Zulassung für zulässig halten würde, dann könnte man eben in Situationen, in denen es keine Mitbewerber gibt, in denen wir dringend auf einen Arzt oder eine Ärztin angewiesen sind, die bereit sind, überobligatorisch zu arbeiten, die könnte man in solchen Konstellationen dann auswählen. Man wäre also viel flexibler und ich glaube, das unterstelle ich der KV jetzt, ich glaube, dass das auch einer der Gründe sein könnte, warum wir da einer Meinung sind. Es ist zum einen im Interesse der Ärzte, flexibel sein zu können. Es ist aber auch in unser aller Interesse, dass wir in Situationen, wo es nicht genügend Versorgung gibt, Ärzte finden, die bereit sind, noch mehr zu arbeiten.
Tja, das war ein gutes Schlusswort. Wir haben da wieder mal ein bisschen den gesamten Komplex mit Zulassungen und umfassende Inpflichtnahme und Nebentätigkeiten im Galopp durchlaufen, kann man, glaube ich, sagen. Wenn man das jetzt zusammenfassen sollte, wäre es so, dass man den Vertragsärzten zurufen kann, ja, ihr könnt Nebentätigkeiten machen. Im Vertragsarztrecht sieht es im Moment noch ein bisschen anders aus, aber mal sehen, was das Bundesverfassungsgericht macht. Aber zum Beispiel Krankenhaus, Belegarzt, das soll ja vielleicht mit wieder gestärkt werden oder zumindest weitergeführt werden oder eben andere Mischtätigkeiten. Das ist alles möglich und da soll man sich auch nicht bremsen lassen. Ist das so ein Fazit?
Ja, also ich denke, Vertragsärzte haben trotz dieser Einschränkung viele Möglichkeiten. Wer bereit ist, viel zu arbeiten, der kann das auch. Aber für eine weitere Tätigkeit im vertragsärztlichen Bereich müssen wir auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hoffen.
Frau Vogtmeier, haben Sie vielen Dank für Ihre Interpretation eines BSG-Urteils mit allen Folgen für die Praxis. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch, auch wenn Sie nicht immer nur gute Nachrichten für unsere Hörerinnen und Hörer haben. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank für das Gespräch.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.